KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hier wieder zurück im Studio bin ich, der Erik, und ich begrüße den Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Ja, ihr musstet mich letztes Mal ertragen mit wackeliger Verbindung und mit schlechter Audioqualität. Das ist jetzt besser. Die Inhalte sind genauso schlecht von mir. Von Chris kann ich natürlich nicht sprechen, weil der hat viele gute Sachen, viele gute Filme gesehen, über die er sprechen möchte. Zum Beispiel den Film Willkommen, um zu bleiben. Wie hieß denn der eigentlich im Original? Hatte der einen Originaltitel?
Mr. K oder sowas heißt der im Original.
Mr. K, natürlich, wortwörtlich übersetzt dann.
Ja.
Ins Deutsche, Willkommen, um zu bleiben. Den hat der Chris in der Sneak Preview gesehen. Er hat sich die Kugel eingefangen. Ich war ja nicht da.
Einen fürs Team genommen, ja.
Ich frage mich zwar immer noch, wie ich das gemacht habe, dass ich 2 Wochen im Urlaub war, aber nur eine Sneak verpasst habe. Ist komisch. Aber da überlege ich später weiter. Wir haben auch noch einen Film gesehen. Der Chris war noch mal im Kino in Deutschland, hat Ballerina geschaut. Ich war in den USA im Kino, habe Ballerina geschaut, damit wir den zusammen besprechen können. Und dann haben wir natürlich die Neustarts der Woche. Was gibt's Neues im Kino? Was ist in den Charts? Eventuelle Kino-News. Und im Heimkino haben wir auch noch was geschaut. Den hatte ich auf die Hausaufgabenliste gesetzt gehabt, den Film Deep Cover. Was war das eigentlich? War das Amazon Prime? Ich glaube ja, ne?
Das war Prime, ja.
Ja. Amazon Prime. Und der Chris hat noch The Accountant 2 geschaut. Ich habe gesehen, den gibt's bei Sky jetzt, ne? Bei Wow.
Nee, den gibt's bei
Disney. Irgendwo.
Nee, auch bei Prime.
Auch bei Prime, ja. Irgendwo hat es mir reingespült, da
auch
als
bei
ich
Prime,
mein
ja.
Stick mal gestartet hatte. Ja, dann hatte Chris noch eine Serie geschaut, The Punisher. Der kommt dann im Serienbereich. Das ist schon ziemlich viel Material, deswegen muss ich mal sehen, wie viel Zeit da noch bleibt für solche Sachen wie Serienneustarts, ein kleines Update zu meinem Florida-Urlaub, was ist in der zweiten Woche so passiert. Und ich habe eine Switch 2 jetzt seit, ja, ich war ja nicht da zum Tag 0, was aber kein Problem war, weil Mediamarkt konnte eh nicht liefern zum Tag 0. Deswegen hat meine Frau das dann ein bisschen später geholt, als es dann endlich mal da war. Ja, Mediamarkt, so viel zum Thema Vorbestellung. Da lobe ich mir NetGames. Schöne Grüße an den Sebastian. Also geht alle auf netgames.de und bestellt da euer Zeug. Da selbst die großen Händler können da nicht mithalten. Aber jetzt erstmal willkommen, um zu bleiben. Chris, du hast mir geschrieben, was kommt, damit ich hier den Beitrag fertig machen konnte für die Abstimmung auf kinocast.net. Und da war ich erstmal so, hä, was? Habe ich noch nie gehört gehabt von dem Film. Und war auch nicht bei den Tipps dabei. Habe ich mich gefragt, okay, wie passt denn das auf den Tipp und so. Und habe da ein bisschen was gelesen, bin aber nicht draus schlau geworden. Du wirst uns jetzt erhellen. Erzähl mal.
Willkommen, um zu bleiben, im Original Mr. K, ein Drama-Mystery-Film aus, Achtung, Belgien, Finnland, Niederlande und Norwegen.
Da ist schon ein rotes Ausrufezeichen.
Belgien. Ja, bei Belgien, ne? Jolande Moreau.
Ist die dabei?
Nein.
Okay.
Wer dabei ist, ist Crispin Glover.
Ach, den das Klappergestell aus Drei Engel für Charlie. Ja, sie haben sie den doch immer genannt. Den Bösewicht, der da so geraucht hat mit den langen Haaren.
Ja, danke dafür. Auch bekannt aus Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Aber, ja.
Vater gespielt
wäre lieber dort geblieben. Und in diesem Film spielt Crispin Glover, er ist auf der Durchreise, er ist ein Zauberer, ein Magier, ein relativ erfolgloser, inzwischen dessen Shows nicht so gut besucht sind mehr und auch so das Publikum eher so zurückhaltend. Nennen wir es mal so, zurückhaltend ist bei seinen Tricks und alles und das alles nicht mehr so ganz gut finden. Und ja, er ist so in einer ziemlichen Abwärtsspirale, was sein Leben angeht, was seine ganze Einstellung auch und so angeht und was seine Karriere angeht. Und er steigt dann in einem Hotel ab und das ist, eigentlich will er nur für eine Nacht dort bleiben. Aber das ist so der Beginn vom Ende, weil das Hotel anders ist als alles andere, was man je gesehen hat. Also es geht los mit einer Rezeptionistin, die eher so ein bisschen, ja, so gar keinen Bock auf ihren Job mehr oder weniger hat und auch gar keinen Bock auf neue Leute hat und sehr, sehr, ja, mürrisch wirkt, sehr, nicht zurückhaltend, sondern eher einfach so, ja, komplett mürrisch. Einfach die so, ja, was willst du jetzt? Mit ihrem Hund, mit ihrem kleinen, was ist das, so eine, wie so Richtung dänische Dogge, nee, nicht dänische, du bist bescheuert. Dänische Dogge war doch vom letzten Mal. nicht so ein Mops, sondern so ein dickerer Mops, wie heißen denn die? So ein Bodybuilder-Mops.
Dickerer Mops, ach so, ja.
Französische Bulldogge, sowas in die Richtung.
Okay.
Nur noch ein bisschen breiter. Und ja, dieses Hotel ist eher seltsam, weil er kommt auf sein Zimmer und denkt so, hä, was ist hier jetzt los? Und hört da auch komische Geräusche und schaut unter sein Bett und da liegt ein alter Mann unter seinem Bett. Und er so, was soll das jetzt? Und nachdem er den dann aus seinem Zimmer vertrieben hat, öffnet er noch den Kleiderschrank und da kommt die Putzkraft raus. So. Hä, was soll das jetzt? So guckt er, so guckt das ganze Publikum im Saal. Und das Hotel an sich...
Ich sehe da schon die Ersten rausgehen aus der Sneak.
ja, tatsächlich. Wäre verständlich fast schon gewesen. Und er stellt dann, also er verbringt dort die Nacht und das ist alles so ein bisschen seltsam. Und am nächsten Morgen will er gehen, aber das Hotel ist mehr oder weniger ein riesiges Labyrinth geworden mit endlosen Gängen, mit vielen Sackgassen, im Kreislaufen, mit, er findet auf jeden Fall das Treppenhaus schon gar nicht mehr, um wieder nach unten zu kommen. Zur Rezeption kann die auch telefonisch nicht erreichen. Und während er dort dann rumirrt, klauen ihm Kinder den Koffer, die verschwinden dann in einer anderen Tür, da rennt er dann hinterher, macht die Tür auf und steht im Putzschrank, wo nichts weiter ist, außer Reinigungsmitteln und Besen, aber keine Kinder. Dann plötzlich kommt eine riesige Blaskapelle aus der Wand rausgekrochen, also aus so einem Teil aus der Wand rausgekrochen und läuft auf ihn zu mit mehreren Leuten und riesig Lärm und er flüchtet vor denen. Und so rutscht er immer mehr in dieses Hotellabyrinth hinein, weil er eben dann auch Fluchttüren versucht zu finden, immer wieder einen Ausweg sucht. Er trifft dann noch auf Anton. Anton sagt er im Film und ich so, hey, Anton ist ein Pokémon, sieht anders aus. Anton, gespielt von Jan-Gunnar Røise und der arbeitet in der Küche. Also er landet dann auch in der Großküche, die ganze Zeit eigentlich nur Eier machen, was auch schon super, super strange ist. Und jeder hat halt seinen eigenen Eierbereich sozusagen.
Das Proteinhotel.
In dem Fall ist es erstmal das Proteinhotel, ja. Und es ist ganz, ganz komisch, weil es werden immer, immer mehr skurrile Bewohner. Es wird immer, immer mehr deutlich, dass das Ganze so eine Zwischenwelt ist, eine ganz eigene Welt, wo du Raum und Zeit vergisst und er versucht halt da rauszukommen und kriegt allerdings dann auch diesen Titel des Befreiers auferlegt, weil er wäre der Befreier und es steht auch an den Wänden dann hingeschmiert und er ergibt sich erstmal kurz diesem ganzen Ding und findet das total... Ja, findet da so kurzzeitig seine Bestimmung. Er wird dann auch vom Küchenchef relativ schnell befördert, weil der Küchenchef total der Fan von ihm ist und ihn total gut findet. Und ja, trotz allem möchte er halt schauen oder guckt er, dass er rauskommt aus dem Hotel. Das ist so sein Ziel. Und der Weg nach draußen ist tatsächlich im Endeffekt näher, als man denkt. Also, wie gesagt, er rutscht so in die Rolle des Helden, dem dann das zweigeteilte Hotel, ja, also wirklich zweigeteilt, weil die einen sind so diese, ja, wir glauben an was Größeres und die anderen halten das Hotel in Stand sozusagen. Und die arbeiten so auch ein bisschen gegeneinander, weswegen er dann mehr oder weniger, ja, ganz viele Leute plötzlich in seinem Zimmer hat, die dann rausschmeißt, dann voll zum Boomer wird, weil er ist ja doch nicht der Befreier. Es ist auf jeden Fall komplett weird. Und zwar von Beginn bis zum Ende. Also auch das Ende ist komplett weird. So viel kann ich verraten, weil gefühlt der Film so mittendrin aufhört. Ich werde wahrscheinlich, wenn die Aufnahmen zu Ende sind, werde ich dem Erik auch noch kurz erzählen, wie es endet. Weil ich glaube nicht, dass er sich vor Spannung jetzt zurückhalten kann. Ich glaube, er will es unbedingt wissen, wie das weitergeht.
Ich wundere, weil, dass wie du gesagt, es bis zum Schluss durchgehalten hast, so wie das hier klingt.
Ja, ich bin ja hart im Nehmen, weißt du, das ist ja kein Thema, aber es ist halt wirklich, das Hotel lebt ein Stück weit und es lebt auf eine eigene Art und ja.
Solche künstlerisch angehauchten Filme kommen ja immer sehr gut an in der, der Sneak.
Ja, definitiv. Also, wie war das? Kafka-S habe ich irgendwo gelesen.
Ah, ging ja nur 1 Stunde 34, sehe ich hier. Das ist ja schon mal erfreulich, dass das
nicht war der so größte ein 3 Vorteil Stunden
verkünsteltes Epos ist.
Ja, also, ja. Jetzt, wie gesagt, ich weiß auch nicht so genau, was ich davon im Endeffekt halten soll. Weil es einfach, also wenn ich es ganz ehrlich sagen darf, ich fand es ein Riesenmist. Mich hat es so überhaupt nicht abgeholt, von vorne bis hinten so überhaupt nicht abgeholt. Ich fand es super anstrengend, das war mit der Band super anstrengend schon, die da rumrennt, die da...
Was haben die denn immer so mit diesen Blaskapellen? Das war ja auch dann bei dieser Apple-TV-Serie da, wie ist das? Verdammt, ich komme nicht auf den Namen. Ja, wo die da in dieser weirden Firma sind hier, da wurde dann auch plötzlich so eine Blaskapelle. Was ist das immer?
Ja, das war, also ich versuche dem Film noch was Gutes abzugewinnen, aber mich hat sowohl Crispin Glover genervt, als auch das ganze Setting genervt. Deswegen schwierig, sagen wir es so, sehr, sehr, sehr schwierig. Weil, ja, es einfach wahrscheinlich ein Film ist, der sehr, sehr künstlerisch angehaucht ist, der bestimmt auch sein Publikum wieder findet, die so sagen, ja, hier, guck mal, ein kafkaeses, visuell überwältigendes Kino-Enigma, in dem die Grenzen zwischen Traum, Albtraum und Gesellschaftssatire verschwimmen. Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Neue Vision, dass ihr das so beschrieben habt.
Also der Filmverleih, die müssen sie ja ein bisschen...
Ja, natürlich. Und es, ja, wie gesagt, für mich war es nichts. Ich fand es einfach nur super strange von Beginn bis zum Ende. Es hatte so kurzzeitig was von Alice im Wunderland, aber leider nur ganz kurz. Und ja, meins war es nicht, mal wieder. Das ist wieder das was Kulturelles, wo ich sage, nee, bin ich raus. Und
aber nicht nur du. Da waren viele raus, wenn ich so die Wertung sehe.
Hier tatsächlich ja, ne?
Der Seite kinocast.net. Ich habe ja wir hatten ja ein bisschen Zeitverschiebung und da habe ich dann die Abstimmung online gestellt und dann verging ein bisschen mehr Zeit, bis ich dann wieder drauf geschaut habe. Normalerweise mache ich das ja abends nach der Sneak, dass ich das noch schnell online stelle. Dann schlafe ich, dann gucke ich früh mal rein. Da haben meistens schon so 1, 2, 3, 4 abgestimmt oder so. Aber hier war es dann schon so, weil ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, waren dann schon sehr, sehr viele Stimmen eingegangen. Da habe ich gedacht, boah, habe ich dann gleich mal in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. So, boah, das muss ja verheerend gewesen sein, der Film. Weil da waren schon, ich glaube, ein Großteil waren 0 Punkte Stimmen, als ich geschaut habe. Dann gab es irgendwie so, ja. 1 Punkt, 2 Punkte oder so. Also mittlerweile geht es sogar hoch bis 8 Punkte, eine Stimme. Also es ist wahrscheinlich wieder so ein Film, entweder man hasst ihn oder man liebt ihn, wobei hier die Tendenz eher zum Hassen ist.
Und ja, das einzig Vorteilhafte war, dass er wirklich nicht so lang ging. Aber der Rest ist halt wirklich...
Und das, trotz dass ein belgischer Filmer nicht Yolande Moreau dabei war.
Ich glaube, das wäre noch die Kirsche gewesen.
Obwohl, die macht dir ja nichts aus, da habe ich ja eher so ein Ding.
Ja. Ich mache dann auch Sympathie mit. Aber.
Naja.
Ja, gut.
Aber wenn ich so die SchauspielerInnen sehe, die hier mitgespielt haben, okay, Fionnuala Flanagan, die kennt man ja noch, aber dann hört es auch schon auf. Also Crispin Glover, ja. Aber dann hört es auch schon auf. Der Rest war eigentlich alles mehr oder weniger unbekannt.
Ja.
Und die Regisseurin, ja. Talula Hasekamp-Schwab. Hat vorher, wenn ich das so richtig deute, also das klingt alles sehr, weiß nicht, niederländisch, der Mann in the Linnekast und der erste Snee, das klingt, entweder ist es dieses Flämisch oder ist es niederländisch, bin ich mir nicht ganz sicher, aus welcher Nation die kommt. Ach nee, hier steht gerade, sie wurde geboren in Oslo, Norwegen, okay. Hm. Komisch. Naja, sehr weirder Film, also.
Super weirder Film. Also ich weiß auch gar nicht, was ich groß noch irgendwie Positives zu dem Film sagen soll. Weil ich nicht so viel Positives in Erinnerung auch habe. Deswegen, ja. Machen wir es kurz.
Steht da, ab. Dass der Surrealismus in diesem Film verglichen wird mit dem Surrealismus von dem Film Delikatessen von Jean-Pierre Jeunet, den ich sehr mag eigentlich. Hm. Vielleicht sollte ich doch mal reingucken.
Ich sage ja, du guckst bestimmt
aber nicht rein im Kino. Und sagst,
boah, war der gut.
Wann läuft denn der an überhaupt? Wissen
wir
das?
Haben wir den sogar in den Kinostarts?
Ja, stimmt. Drin. Bei mir müsste es stehen auf der Seite.
Nee, tut's noch nicht.
Bei Moment. 14.8. Oh ja. Also sogar schon, ja, normalerweise liegen wir so 2-3 Wochen, die Sneak-Filme, bevor die dann im Kino erscheinen. Diesmal sogar reden wir hier von Monaten. Fast 2 Monate. Krass. Ja. Naja, hat sich ja mal gelohnt, ne? Was gibst du punktemäßig oder hast du schon
gesagt? Ich gebe ihm tatsächlich, willkommen um zu bleiben, im Original Mr. K gebe ich 2 von 10 Punkten.
Naja.
Und keine Weiterempfehlung.
Von mir gibt es jetzt erstmal keine Punkte. Vielleicht, ganz großes Vielleicht, hole ich den mal nach. Nicht im Kino, also wenn dann frühestens so in einem halben Jahr oder so, wenn der dann mal im Streaming erscheint, nachdem er erfolglos im Kino gefloppt ist. Und wir gucken mal rein, was so eventuell morgen in der Sneak Preview anlaufen könnte. Chris, was kommt
da? Du meinst, es wäre dann die Sneak 1274 für den 23.06. Und der Tipp lautet einfach Knorke. So, Erik, was sind denn für Tipps eingegangen?
Ja, ich habe da getippt den Film Frisch. Das ist ein deutscher Film, der so ein bisschen im Ruhrpott spielt, wo man ja durchaus solche Ausdrücke noch gebraucht. Ich habe den Trailer auch angeschaut, da fällt der Ausdruck nicht, aber könnte passen.
Ist Knorke nicht eher so berlinerisch?
Echt? Ich weiß nicht, aber ja, von der Art her, wie die reden, könnte das ja vielleicht auch passen. Berlinerisch? Hast du mir jetzt...
kann mich auch komplett täuschen.
Auf den Film, der eventuell kommt. Okay. Ja, würde zumindest passen vom Filmverleih her, würde passen vom Kinostart her, nämlich 3. Juli startet der. Und der ist von dem Berliner Filmverleih Port-au-Prince. Da hatten wir auch schon ein paar Sachen in der Sneak gehabt. Also von daher wird es da vielleicht passen mit Knorke, wer weiß. Die Chrissy tippt Megan 2.0. War übrigens eine Aktion in den Universal Studios. Da liefen echte Megans rum. Also weil Leute, die richtig gut verkleidet waren als Megans, mehrere. Vielleicht, aber glaube ich nicht, dass der das, obwohl einfach Knorke, weiß nicht. Der Tim tippt was, nämlich Superman 2025, weil er meint, Knorke, veralteter Berliner Slang, ach, da haben wir es, für super, klasse und prima. Allerdings habe ich ihn da gleich mal von der Wolke wieder runtergeholt, weil die Weltpremiere ist am 7. Juli in L.A. angekündigt mit einer Menge Brimborium. Und da glaube ich nicht, dass die vorher den bei uns in der Sneak zeigen, bevor die Weltpremiere stattfindet von dem Film. Heutzutage eher schwierig, würde ich mal sagen.
Bisschen.
Der Cinepass, die tippt noch was. Schwarze Schafe, da habe ich den Trailer jetzt noch nicht geschaut. Ja. Er hatte auch irgendwie einen anderen Trailer-Anbieter, nicht den Originalverleiher. Da kann ich jetzt auch gerade nicht sehen, ob das eventuell ein Filmverleiher ist, der gerne sneakt oder so. Muss ich nachher mal reinschauen. Wenn ihr noch Ideen habt, was es sein könnte, wenn ihr vielleicht selber in die Sneak geht, dann geht ruhig auf kinocast.net. Ihr findet dann den Beitrag Sneak-Tipp für den 23.06. Dann könnt ihr gerne noch einen Sneak-Tipp dalassen. Gerne auch ein YouTube-Video mit dem Trailer verlinken. Müsst ihr aber nicht, dass die geneigten ZuschauerInnen, wenn sie auf die Seite kommen, gleich einen Trailer gucken können von eurem Film, den ihr getippt habt. Ja, und dann machen wir doch mal weiter mit den weiteren im Kino gesehenen Filmen, oder?
Ajo.
Ja. Du bist ja ins Atmos gegangen hier, ins Innenstadtkino, ja. Ne, oder?
Ja.
2D Atmos, ja.
2D Atmos.
OV. War voll oder war gut voll? Oder?
War tatsächlich, ja, so halb voll auf jeden Fall.
Ja.
Also für einen Sonntagabend nicht schlecht.
Ja. Das Sonntagabend, okay.
Ja,
Chris war in
Sonntag, ja.
Ballerina und der lief ja in den USA auch, deswegen hat es gepasst, dass wir den beide gucken konnten. Oder wie es so schön heißt, wie heißt das? From the World of John Wick, Doppelpunkt, Ballerina. weil ich glaube, mit dem, ja, mit dem reinen Titel Ballerina, ich weiß nicht, ob man da den normalen, geneigten Action-Fan, jugendlichen Action-Fan vielleicht unterm Stein hervorlocken kann. Ja, hey, kommst du mit in Ballerina? Nee, bist du blöd oder was? Ja, obwohl, mittlerweile müsste es jeder wissen, worum es da geht. Es ist ja quasi ein Spin-off-Film zu dem John Wick-Universum, wo es immer ordentlich auf die Fresse gibt. Und der Ballerina-Film spielt zwischen John Wick 3 und John Wick 4. Überlappt so ein bisschen mit John Wick 3 und handelt davon, dass wir am Anfang sehen, wie die Familie von Eve getötet wird und sich jemand ihrer annimmt und sie unterbringt bei den Ruskaroma, wo sie dort so ein Kampftraining aufnehmen kann. Und dort kann sie auch irgendwie, muss sie auch Ballerina tanzen. Also das ist dann eher aber so eine, ja, eher so eine, wie soll man es nennen, eher so ein Training für Stabilität und Kraft und sowas, dass sie dort so Ballerina-Sachen tanzen muss und auf den Fußspitzen stehen und sich da so bewegen. Es hat weniger was mit dem eigentlichen Tanz zu tun, aber deswegen, und weil sie so eine Spieluhr hatte, als sie klein war und als ihre Eltern ermordet wurden, lief die dann auch noch, wird sie wahrscheinlich Ballerina genannt, oder? Nennt sie eigentlich jemand anders Ballerina? Ich habe gerade nicht in Erinnerung.
Nee, niemand nennt sie Ballerina. Wir nennen sie Ballerina. Ist ja nur, weil die Leute eben in dieser Einrichtung, in diesem Theater ja als Ballerinas auch ausgebildet werden. Genau. Unter anderem.
Ja, das heißt quasi so eine Ballerinaschule, gleichzeitig noch Kampfkunst und alles Mögliche. Und die haben so einen Kodex, dass sie auch Leute beschützen und alles Mögliche. Und sie hat aber auch noch eine Agenda, dass sie natürlich irgendwann mal rausfinden will, wer hat ihre Eltern umgebracht. Und als sie dann quasi in der Lage dazu ist, denen entgegenzutreten, tritt sie denen dann auch entgegen. Es gibt auch einige Begegnungen mit John Wick, würde ich mal so sagen. Ich will es mal nicht spoilern oder so, dass da nicht zu viel passiert, dass da nicht zu viel verraten wird. Was da jetzt genau damit zu tun hat, denn John Wick ist ja da immer noch aktiv zwischen Teil 3 und Teil 4. Und die Wege kreuzen sich mehrere Male in diesem Film. Und vielleicht zur Geschichte des Films noch, den Film, also für die Regie verantwortlich als Director, Trademark, steht Len Wiseman. Der hat ja solche hervorragenden Sachen wie Underworld gemacht oder Total Recall, dieses unsägliche Remake. Und hat auch dann dazu geführt, dass es da ein bisschen hin und her ging, denn ab einem bestimmten Punkt hat es nicht mehr funktioniert mit ihm in der Regie und der eigentliche Regisseur der John Wick-Reihe, Chad Chahelski heißt er, glaube ich, der hat dann wieder übernommen und hat dann noch viele Szenen auch nachgedreht und die dann eingefügt, damit es überhaupt besser in das ganze Thema reinpasst, speziell auch nachdem er John Wick 4 zu Ende gedreht hatte. Musste da noch einiges geändert werden an Ballerina, damit das sich einfügt und das hat er auch gemacht. Aber trotzdem, man merkt davon nicht so viel und ich glaube, das hat dadurch auch so ein bisschen dieses, also John Wick 4 war ja scheiße, ich glaube, da sind sich alle einig. Also da gibt's,
ach so, scheiße war er nicht.
Hallo, ey, ein überlanger Film, völlig sinnlos, Blinde, die kämpfen können. Und, bitte, also.
Moment, das gibt's bei Daredevil auch.
Und Treppe also. Hoch, und, ja, aber das ist was anderes. Aber,
ach so.
aber da hier, weißt du so, du hast alles, kannst alles auf eine Karte setzen und bringst da einen Blinden der. Nee, ja, bitte. Also, nee, und die Story war ja auch hanebüchen im vierten Teil von John Wick. Also, der ist echt nicht gut. Und da hatte ich schon ein bisschen Bedenken, was Ballerina angeht, aber es wird hier offensichtlich dadurch, dass Chad Chahelski nicht die ganze Zeit auf dem Regiestuhl saß, hat er sich nicht so sehr verkünstelt. Also dieses Ganze, was auch schon in John Wick 3 so war, mit dieser ganzen Lore da, mit den Münzen und mit dem Hotel und da darf man nicht umbringen und dieses ganze Quatsch und mit Geheimorganisationen und so. Es ist zum Glück hier alles so gut wie gar nicht drin, zum Glück. Sondern der Film macht das wieder, was John Wick 1 gemacht hat. Es ist eine ganz simple Rache-Story. Das ist das, was man sehen will. Und genau das hat mich so begeistert an dem Film. Dieser ganze überflüssige Crap fehlt einfach. Es konzentriert sich auf Martial Arts, die wirklich spektakulär ist, die gut inszeniert ist, die ordentlich auf die Fresse ist, wo alles mit einbezogen wird. Das hat mich teilweise, obwohl die jetzt nicht so blutig und drastisch waren, an Jackie Chan-Filme erinnert, was da alles mit von der Kulisse mit einbezogen wird in die Kämpfe und wie das dann weitergeführt wird und wo angefangen wird mit Kämpfen und man kämpft sich dadurch und dann fällt man da durch die Tür und kämpft dann weiter und so. Das war hier wirklich so spektakulär und gut inszeniert und auch glaubwürdig, weil natürlich Ana de Armas, die hat ja schon bewiesen, dass sie gut kämpfen kann in dem letzten James-Bond-Film. Und hier kann sie es halt auch wirklich zeigen. Sie ist halt wesentlich jünger. Also so jemand wie Liam Neeson oder selbst jetzt Keanu Reeves, ich kann es denen nicht mehr so abkaufen, wenn die wirklich so ganz wilde, spektakuläre Stunts machen. Das ist halt, man weiß halt, wie alt die auch sind und dass dann auch irgendwann mal bestimmte Sachen nicht mehr gehen und wo man dann weiß, okay, das war jetzt wahrscheinlich ein Stunt-Double. Und ja, aber hier, man hat ja sehr viel auch gesehen von ihren Bewegungen und so, wo man gesehen hat, das ist sie. Sie hat natürlich wahrscheinlich auch ein paar Stunt-Double gehabt, aber
ja, natürlich.
Es wirkt zumindest alles sehr viel glaubwürdiger und es hat echt Spaß gemacht zu schauen, obwohl es hier auch 2 Stunden war, nicht so lang wie der letzte John Wick-Film, aber durchgehend unterhalten hat er mich und ich weiß nicht, wie es dir ging, du hast ja da noch eher so ein Fable für Ana de Armas.
Ja, tatsächlich, also du hast schon vieles gesagt, vieles Richtiges auch gesagt und ich finde, Ana de Armas trägt diesen Film unglaublich gut. Also die es ist so wirklich, es ist so richtig aufs Fressbrett eingegeben, dieser Film. Das ist ein richtig schöner Actionfilm, der unglaublich gut in die John Wick-Serie reinpasst, finde ich. Auch der Einsatz von John Wick fand ich jetzt nicht so verkehrt. Du kannst nämlich, wurde ich so auch schon gefragt, so ja, kann man das gucken, wenn man John Wick nicht gesehen hat? Da sage ich definitiv ja, weil John Wick wird kurz eingeführt, aber auf eine ganz spezielle Art und Weise. Das heißt nämlich einfach nur, ja, er ist der Baba Yaga, ne? Also er hier, mit dem legst du dich wirklich einfach nicht an und also wenn du die John Wick-Filme kennst, weißt du, worum es geht. Wenn du sie nicht kennst, sagst du, okay, der muss irgendwie, ja,
der ist
der nochmal eine andere Hausnummer sein.
Was? Der ist der Shit.
Ja, der ist der Shit, genau. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und ja. Ana de Armas steht dem Ganzen echt in überhaupt nichts nach. Also ich hatte nicht einen Moment der Langeweile in diesem Film und da geht er über 2 Stunden, weil du komplett drin bist. Das sind richtig coole Stunts. Ich fand den, für alle, die es da noch sehen, es gibt einen Autounfall, wo sie aus einem Nachtclub rauskommt. Den fand ich bockstark gemacht. Der hat mir richtig Spaß gemacht, der Stunt. Weißt du, welche Szene ich meine?
So ungefähr, ja.
Ja, und auch dann die Schlacht mit dem Flammenwerfer hinten raus.
Oh ja.
Das war echt cool gemacht, also come on, das war wirklich schön. Mich hat es ein bisschen irritiert, dass ihre Haare kein Feuer gefangen haben, aber so what. Insgesamt, sie trägt diesen Film wirklich extrem gut und liefert ein Action-Spektakel ab, lange nicht gesehen, so in der Art und ich habe es wirklich genossen. Von der ersten bis zur letzten Sekunde habe ich es genossen, weil es wirklich, ja, es ist nicht nur stumpf drauf, stumpf Action, sondern tatsächlich auch so ein bisschen mit sehr, sehr viel Charme da drin. Wir dürfen nicht vergessen, noch die ganzen Nebendarsteller, die auch noch dabei sind, hier mit Norman Reedus, Ian McShane spielt auch wieder mit, Lance Reddick spielt mit und es ist, ja.
Weil ich immer das Problem habe, dass ich Gabriel Byrne, der mitspielt, und Ian McShane, dass ich die manchmal verwechsel, wenn ich die nur so halb auf der Leinwand sehe. Ich weiß nicht, also Winston und den Kanzler, genau, die sehen sich sehr ähnlich, finde ich.
Ja. Ja,
aber die dann nur so halb ausgeleuchtet sind, weil ich dachte erst, Moment mal, der hat doch gerade ihre Eltern umgebracht, warum geht die jetzt mit ihm mit? Und dann dachte ich, ach nee, Moment, das ist ja. Ja.
Nee, deswegen, für mich so absolut cool gemacht, richtig, richtig schöner Film, der einfach nur Spaß macht. Also, wenn ich dran denke, ich habe den vor dem anderen gesehen, den ich gerade vorgestellt habe. Ich hatte kurzzeitig den Impuls, einfach aus Mr. K rauszugehen und nochmal in Ballerina reinzuhocken. Mhm. Weil einfach cool. Also ganz, ganz, ganz großen Respekt vor dem Film, was Ana de Armas da mal wieder auch gezeigt hat, welche Facetten sie auch noch hat. Das ist eigentlich auch der absolute Wahnsinn. Also, wenn du dran denkst, auf der einen Seite spielt sie hier dieses Marilyn Monroe-Pick, dann spielt sie wieder sowas, dann ist sie. Sie hat eine unglaubliche Bandbreite. Und es wirkte auf mich nie so nach dem Motto, ja, jetzt setzen wir halt mal deine Frau rein und machen das dann so und dass wir halt auch irgendwie zeigen, dass Frauen da aufs Maul hauen können oder sowas. So wirkte es nie, zu keiner Sekunde auf mich. Und das ist einfach total schön gewesen. Es war schön anzuschauen, stark geschnitten, starke Bilder, coole Action-Szenen und ja, ich bin froh, dass die Bösen Österreicher waren und nicht Deutsche.
Obwohl natürlich, dass da in Österreich dieser Ort, ey, war auch extrem weird.
Ja, natürlich, aber das ist halt, also du beschwerst dich über Blinde, die das kämpfen können.
Das ist ja derselbe Ort, wenn ich mich recht erinnere, der in dieser koreanischen Serie, wo da irgendwie die letzte Folge von der Serie irgendwo da so eine ganz ikonische Szene ist, die ich kenne die Serie nicht, weshalb die ganzen Koreaner da jetzt alle hinfahren und Fotos machen, wo die da jetzt schon auf diesem Steg da vorne so eine Box haben, wo man Geld reinschmeißen muss, damit die ja völlig überrollt worden sind von Touristen und gar nicht wussten, warum. So. Ja, ich glaube, das ist derselbe Ort vom Namen her. Naja, wird jetzt immer mehr gefeatured, der Ort. Also ich glaube, die können bald sich vor Touristen nicht mehr so unbedingt retten, obwohl das ist ja jetzt eher so ein, vielleicht sollte man da eher nicht hinfahren, wenn es da so abgeht.
Ja.
Die hatten ja ursprünglich auch andere Schauspielerinnen geplant gehabt für die Rolle. Und da muss ich ja sagen, haben sie die richtige Entscheidung getroffen mit Ana de Armas. Also es war ja ursprünglich sogar mal Lady Gaga im Rennen, glaube ich.
Ja, also.
Und die Chloe Grace-Moretz, also die hier Kick-Ass und so gespielt hat.
Ja, aber also Lady Gaga, come on. Also
die haben jetzt die richtige, aber es sind ja meistens so diese Casting-Sachen, steckst du halt nicht da drin und ja. Extrem guter Film. Also ich bin gespannt, ob es da irgendwie weitergeht, ob die noch einen Teil produzieren. Also nachdem das ja mit regiemäßig ein bisschen wild war, weiß ich nicht, wie sie es dann eventuell machen wollen, aber hätte natürlich durchaus einen weiteren Film verdient gehabt. Und Tom Cruise hat ja auch in höchsten Tönen von dem Film gesprochen. Der hat ja auch, und der kennt sich aus, was Stunts und Action angeht und sowas. Und der hat den Film gesehen, war total begeistert und hat richtig kräftig dafür Werbung gemacht. Ja, und das ist schon
ein
Ritterschlag, ja?
Absolut zu Recht. Also top, wirklich. Ich kann nicht viel mehr sagen, außer dass das einer für mich bislang, glaube ich, einer der stärksten Filme dieses Jahr ist.
Ja, actionmäßig schon. Geht's gut ab. Ja.
Ja.
Punktemäßig, wo bist du da?
Ja, ich wäre tatsächlich bei 8 Punkten gewesen, aber es ist halt der Ana de Armas Bonus, deswegen bin ich bei 9 von 10 Punkten und auf jeden Fall eine Weiterempfehlung, die ich schon ausgesprochen habe in verschiedene Richtungen, deswegen ich habe auch Bock, den nochmal zu gucken.
Ja, kann man sich durchaus zu Hause nochmal angucken, dann wenn der, muss man jetzt nicht extra, oder vielleicht du schon ins Kino nochmal, aber ja, zu Hause kann man den schon nochmal gucken. Empfehlenswerter Film, wenn ihr den nicht gesehen habt und weil du sagtest, du bist von Leuten gefragt worden, die John Wick nicht kennen. Hey, holt John Wick nach, den ersten. Ja, also wirklich den ersten. Ich mache jetzt mal einen kleinen Service-Podcast. Ich gucke jetzt mal bei wer streamt es. Ob das
du kannst zwischendurch auch noch deine Punkte sagen.
8 Punkte gebe ich. John Wick ist bei Join geht er aber nur 98 Minuten, FSK 16. Bei Netflix ist er erhältlich 101 Minuten. Ja, in der Flatrate. Also, hey, Netflix, das hat ja wohl jeder, oder? oder zumindest kann man sich da mal einen Probemonat klicken. Dann guck mal wenigstens den ersten Teil, der ist überragend gut. Er geht auch nicht so lange wie die anderen. Der geht, glaube ich, etwas über 90 Minuten. Und da seht ihr eigentlich, worum es in John Wick geht. John Wick 2 war dann schon eine ziemliche Verwässerung und John Wick 3, Hotel und da gibt's die und Münzen und irgendwelche aus Italien und
Die Münzen gibt's auch bei Ballerina.
Ja, aber da wurde viel zu sehr und wer kriegt die und was und diese ganze, oh. Ja, und dann in der 4 ist ja, na gut, da wären wir uns nicht einig. Also ich finde den 4 ja immer noch unerträglich scheiße. Also das ist ja eine Frechheit, der vierte John Wick-Teil. Und also die könnt ihr euch alle sparen. Guckt den ersten und dann geht ihr in Ballerina rein und habt nochmal genauso viel Spaß, weil der ist genauso gut wie der erste John Wick-Teil. Und dann habt ihr ein richtig gutes Action-Wochenende. Geht da rein, Kino, Ballerina oder From the World of John Wick, Ballerina. Aber ich glaube, wenn ihr an der Kinokasse Ballerina sagt, dann wissen die schon, was ihr wollt. Jo. Dann Kino-News. Es gab eine News, die wir hier bekommen haben. Die Innenstadtkinos feiern 75 Jahre. Und zwar ist das jetzt ein bisschen näher gerückt, auch der Termin. Deswegen will ich ihn nochmal erwähnen. Ich hatte, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal drauf. Es gibt da so eine ganze Eventwoche, glaube ich, vom 2. bis 6. Juli 2025. Da Chris und ich, wir sind da auch mal zu so einer Veranstaltung eingeladen und dürfen da einen neuen Film sehen. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, deswegen lasse ich es mal lieber raus.
Ja, und der startet ja an dem Tag.
Ach, startet an dem Tag. Also wir sehen da den neuen Jurassic World. Wäre jetzt nicht so mein, muss ich, also ja, ich. Ja, aber ja, in dieser Rahmenveranstaltung, wo noch das Kino gefeiert wird und so, gehe ich natürlich gerne hin. Ansonsten wäre ich da nicht aktiv ins Kino gegangen für den Film, sage ich mal. Aber ja, da werden wir dann bestimmt auch drüber sprechen. Das ist aber dann erst in 2 Wochen. Und da gibt es aber in der ganzen Woche vom 2. bis 6. Juli 2025 diverse Aktionen. Schaut immer mal vorbei auf den Innenstadtkinos Website, auf der Webseite. Abonniert den Newsletter natürlich, da kriegt ihr auch immer viel mit, was da so abgeht und ja, da wird einiges geboten werden, denke ich mal. Also uns ist jetzt auch noch nicht viel gesagt worden, aber nur schon mal so ein bisschen, ja, achtet da mal drauf, wird es viele Überraschungen geben. Vielleicht sehen wir da auch mal in das Niedmann richtig guten Film in der Woche, mal gucken. oder?
Ich dachte, kommt öfters vor, dass wir einen guten Film sehen.
Wollte es nochmal sagen. Wir gehen mal rüber in die Kinocharts und die Neustarts. Mal gucken, was da so dabei ist.
Kinocharts und Neustarts.
Was startet denn Neues? Fangen wir damit an? Ja. der Formel-1-Film startet, F1. Mit Brad Pitt als Formel-1-Fahrer. Ich habe gehört, das soll sowas wie Top Gun Maverick als Formel 1 sein. So.
Yep.
Mit so einem älteren Formel-1-Fahrer, der nochmal zurückkehrt und den Jungen nochmal zeigt, wie es geht und so. Mhm. Ja, aber es ist bestimmt ein
älterer gut. Fahrer, der aber nie Formel 1 gefahren ist.
Ach so, ja, NASCAR wahrscheinlich. Aber zumindest das, was ich so trailermäßig gesehen habe, sieht spektakulär aus. Also es gab ja schon diverse Versuche, Formel 1 irgendwie auf die Leinwand zu bringen und die waren alle eigentlich mehr oder weniger, naja, hier zum ersten Mal mit den ganzen Lizenzen, mit den ganzen Teams, mit allem Pipapo und richtig mit Unterstützung von Formel, also von dem Formel 1 Franchise und so. Ich glaube, das könnte richtig gut werden. Ja, also für Formel 1 Fans. Ist auch von Joseph Kosinski, der das Tron Legacy Remake gemacht hat, der auch das Top Gun Maverick Reboot gemacht hat, ne? Ja, also könnte gut sein. Starte diese Woche, überzeugt euch selbst. Formel 1, F1.
Da auch sehr, sehr viel Gutes schon darüber auch gelesen. Also das Schönste, was ich gesehen habe, war ein Reel, wo einer gesagt hat, er hat mit Formel 1 nichts am Hut, aber er hat jetzt einen Film gesehen, jetzt ist er voll im Formel 1-Fieber.
Naja, wahrscheinlich jemand aus den USA oder so.
Ja. Dann startet noch was für den Erik, und zwar Heidi, die Legende vom Lux. Ah. Animationsfilm über das Waisenkind Heidi.
Na, wenn nicht das Lied von Karel Gott am Anfang kommt, gucke ich den aber nicht. Startet auch noch.
Biene Meier singt Karel Gott.
Ein Film, der...
Heidi singt nicht.
Ach so, stimmt.
Also,
ja, was war ein Heidi?
Frau, oh Gott.
Da war doch auch irgend so eine Melodie am Anfang, oder?
Ja, ja,
Heidi,
ja.
Heidi, Heidi.
Nee, das genau, aber Gott, hast recht. Gitti und Erika. So, ja. Duo Gitti und Erika.
Marianne und Michael. es startet auch noch Die Barbaren. Willkommen in der Bretagne. Der Film, der mir sehr gut gefallen hat, und Chris eher nicht so. Müsst ihr euch jetzt selber überzeugen, aber der kommt jetzt. Wer mal wieder eine schöne französische Komödie sehen will über eine Kleinstadt, wo eine syrische Familie ankommt in der Bretagne und dass da alles das Leben ein bisschen durchwirbelt dort in dieser Stadt, der schaut mal da rein. Die Barbaren.
Die Barbaren, genau. Dann Megan 2.0, die Fortsetzung des Horrorfilms rund um die blutrünstige Roboterpuppe Megan.
Hm. Hattest du den ersten? Ja, den hatten wir mal besprochen, ja. Alle beide, ja, genau. Freaky Tales startet noch. 4 miteinander verwobene Anthology-Geschichten, die die Kriminalität der 1980er zeigen. Das klingt ja auch spannend.
Und Diva Futura, ein italienisches Drama nach wahren Begebenheiten über die erste Pornoagentur in Italien.
Ja, das wäre doch mal ein Sneakfilm, oder?
Das wäre doch Knorke.
Das wäre Knorke. Obwohl, dann ist vielleicht Freaky Tales. Warte mal. Knorke? 80er Jahre? Das war doch. Ich gucke nachher mal den Trailer. Ha. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann könnt ihr gerne den Tipp dalassen, weil ich tippe nur einen Film. Musikfilm mit Miley Cyrus, Something Beautiful, Kino-Event zum 9. Studioalbum von Miley Cyrus. Und, Chris?
Ja, am 2.7. startet dann Jurassic World, die Wiedergeburt, der neueste Jurassic World-Eintrag, der dieses Mal von Gareth Edwards inszeniert wird, mit Scarlett Johansson.
Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher bei dem Film. Weil die letzten Jurassic, was gab's da nicht alles? Jurassic World, Jurassic dies, Jurassic das. Also der erste, der war ja noch immer überragend, Steven Spielberg. Auch wenn ich da nie so der Riesenfan war, wie es viele waren. Ja, wow, weil ich bin nicht so unbedingt so effekthascherig, dass ich unbedingt so. Ja, aber war auch schön inszeniert. So, wir haben auch so ein bisschen die Spielbergschen, ja, diese Spielbergschen Drehbuchsachen so ein bisschen gefehlt da drin bei dem eigentlichen Jurassic Park, aber mit den späteren Sachen bin ich nie so richtig warm geworden, aber Gareth Edwards, ja, der hat Rogue One gedreht, der hat Godzilla gedreht, den ich gut fand, den US-Film. Ja, ihr werdet es von mir erfahren, wie ich ihn fand dann, wenn wir den gesehen haben, dann in der Woche. Also den gucken wir ja auf jeden Fall.
Ja, müssen wir uns noch anmelden, oder hast du dich schon angemeldet?
Ich habe schon mit +1 angemeldet.
Ah, oh, sogar.
Ja, mal gucken, wie ich da mitnehme. Wer will mit? Meldet euch. Nee, Quatsch. Ja, dann schaue ich mal in die Kinocharts und wir haben diese Woche wieder keine bekommen aus Stuttgart direkt. Da ist wahrscheinlich durch die Eventplanung alles ein bisschen stressig. Deswegen schaue ich mal in die deutschlandweiten Charts rein. Was haben wir denn da so im Angebot? Platz 5 ist Final Destination Bloodlines, gefallen von der 4. Platz 4 ist Karate Kid Legends. Wundere ich mich immer noch, dass du dann noch nicht reingegangen bist. Warst du hier so?
Ja, nee.
Ich glaube, der könnte dir gefallen. Platz 3 immer noch Mission Impossible, The Final Reckoning. Platz 2 von der 1 gefallen, Lilo und Stitch. Und Platz 1 ein Film, wo sie in Amerika unglaublich viel Werbung machen. Also überall, wo du Werbung machen kannst oder Werbung gemacht auf irgendwelchen animierten Bannern, auf sonst was, auf Plakaten, auf Bussen. How to Train Your Dragon, also Drachenzähmen leicht gemacht, die quasi der Realfilm mit natürlich, der Drache ist natürlich nicht echt, aber ja, da wird unglaublich viel Werbung gemacht. Aber ich habe ja so einen Indikator, oder es gab mal diesen McDonald's Burger King Film Indikator, ich weiß nicht, ob der da was sagt. Die Sachen, die bei McDonald's in der Junior-Tüte oder Happy Meal waren, wie es jetzt heißt, da waren immer die erfolgreichen Filme drin. Also man muss sich ja frühzeitig entscheiden fürs Marketing, ja. Beziehungsweise muss dann Burger King sagen, ja, wir hätten das gern und dann bieten die ihr Geld dafür und je nachdem, wie das dann so läuft, ne. Und irgendwie hat Burger King immer in die Scheiße gegriffen. Die hatten nie den jeweils guten Film. Und das ist auch bei Burger King im Happy Meal drin. Wird sich zeigen dann. Also wie gesagt, Deutschland Platz 1, das System außer Kraft gesetzt. Ich weiß gar nicht, ist das in Deutschland auch im Burger King Meal drin hier? Oder weiß man gar nicht, ne?
Frag mich sowas nicht, ja, absolut keine Ahnung.
Mal gucken, Burger King, wie heißt denn das bei Burger King? Kids Meal oder so, ne? Burger King, Kids Meal, gebe ich mal ein Kids Menu. Spielzeug, aktuelles Spielzeug, hier haben wir es doch. So, warte mal. Ja, Drachenzähmen leicht gemacht. Genau, da gibt es hier so Drachen aus Plaste. Ha, okay. Also in Deutschland auch drin bei Burger King. Wäre dann zum ersten Mal, dass Burger King aufs richtige Pferd gesetzt hat. Mal schauen, wie der an der Kinokasse weiter performt. So, weiter im Heimkino.
Heimkino.
Deep Cover.
Ach, gut.
Chris.
Den darfst du machen, weil ich mache die Accountant 2.
Okay, dann mache ich den. Also Deep Cover, was der Chris wahrscheinlich nicht weiß, oder weshalb er den vielleicht nicht so gut fand, wie ich, muss ich mal sagen, ich sehe ja schon ein bisschen die Bewertung hier. Deep Cover ist ein Impro-Comedy-Film. Das heißt, die Personen wurden mehr oder weniger in Situationen reingeschmissen, die, also es handelt nicht nur von Impro-Comedy, sondern der ganze Film ist auch mehr oder weniger mit Improvisationen auch gedreht worden. Und in den Hauptrollen spielen Bryce Dallas Howard. Sie ist eine Impro-Comedy, ja, Kursleiterin, würde ich es mal nennen, die so ein bisschen die Leute, die vielleicht in ihrem eigentlichen Leben nicht so spontan sind, da so ein bisschen unter ihre Fittiche nimmt, damit sie ein bisschen, ja, so schlagfertiger werden und so ein bisschen aus sich rausgehen können und so. Und sie hat einen Schüler, Orlando Bloom, der, ja, ist so ein, ja, weiß nicht, so ein erfolgloser Schauspieler, der immer irgendwelche Rollen sich schafft und irgendwie in sich in irgendwelche Rollen reinarbeitet und aber es klappt irgendwie nie so richtig und er kriegt keine richtigen Spielrollen und ja, er kommt dann immer wieder zu den Impro-Comedy hin und da fällt er halt auch immer in seine selbst angelegten Rollen rein und kann nicht so richtig sich auf die Impro-Comedy einlassen. Und der dritte im Bunde ist Nick Mohammed und man kennt ihn eigentlich aus der Serie Ted Lasso. Dort hat er diesen Team, den Moischi hier, den Moischi von der Mannschaft gespielt. Wie hieß er denn dort? Weißt du gerade seinen Namen? Aber komm mal drauf. You hieß er, also ihr wisst, wen ich meine, der jetzt in der letzten Staffel, Achtung, Spoilerwarnung, dann irgendwie ein ganz großes Team selber übernimmt als Trainer. Und die drei kommen dann irgendwie zusammen und Sean
Nathan Bean. Shelley. Nathan Shelley.
Nathan Shelley.
Mhm. Nathan.
Bei IMDb steht You.
Nein, Nathan. Von Ted Lasso ist definitiv Nathan.
Ah. Ach stimmt, ich bin hier bei dem anderen Film, da hieß er You. Ja, also, sie bekommen von Jean Bean ein Angebot. Jean Bean ist ein Polizist, der so eine Undercover-Einheit leitet. Und diese Undercover-Einheit wird so ein bisschen kompromittiert durch eine Aktion, die die drei machen. Und dann heuert er die drei quasi an. Er sagt, ja, ich kann da so ein paar Leute brauchen, weil wir sind da hier so dem illegalen Zigarettenschmuggel auf der Spur, aber er kann seine Polizisten nicht dahin schicken, weil die sind so schlecht im Improvisieren, wenn da irgendwie was gefragt ist und dann wissen die immer nicht so recht, was sie antworten sollen. Und ey, ihr seid doch hier Impro-Künstler, ihr kriegt von mir Geld dafür, also irgendwie $200 pro Einsatz, was für die viel ist, weil die sind alle ein bisschen am Knaubeln hier, was das Geld angeht. Und sagt, klar, mach mal. Und dann ist aber schon der erste Einsatz, wo sie nur ein paar nicht versteuerte Zigaretten kaufen sollen, entwickelt sich dann schon sehr schnell. Also der, bei dem sie Zigaretten kaufen wollen, der hat dann auch plötzlich noch mehr am Angebot, was sie dann auch erfragen, dann richtig Drogen und dann nimmt er sie noch mit zu dem Chef und sonst was alles und dann geht bei dem Chef noch einiges schief, weil da kommt plötzlich eine verfeindete Gang rein und dann stellen die sich da noch so in die Mitte und lösen die Situation auf und ja, so rutschen sie ganz tief rein und der leitende Polizist, Jean Bean, der mit denen die ganze Zeit irgendwie über Funk in Kontakt ist, der stellt dann fest, oh, da steckt da noch viel mehr dahinter. Wir sollten da unbedingt mal hier dranbleiben und ich lasse die drei mal weitermachen. Und die drei haben alle auch solche Personas entwickelt für diese ganze Situation. Also Orlando Bloom spielt da irgendwie so einen Kriegsveteran oder sowas, hat er sich selber drauf geschafft und Nick Mohammed, der spielt eigentlich mehr oder weniger sich selbst, irgendwie so einen schüchternen Buchhalter, der aber dann später auch aus sich rausgeht und Bryce Dallas Howard, was hat sie eigentlich? Ist irgendwie so die, sie spielt dann
Bonnie.
So die
Bonnie.
Ja, so die Gangster-Girl der Gruppe, ja. Und so rutschen sie da halt immer so rein und das Ganze, wenn man das weiß, dass das auch alles so improvisiert ist, die ganzen Dialoge, hat man schon, finde ich, ein bisschen mehr Respekt vor dem Ganzen. Es ist natürlich jetzt nicht so gut geskriptet wie jetzt ein komplett geschriebener Dialog oder sowas, sondern das basiert halt alles auf so Reaktionen, die man dann so mitnimmt. Und das Ganze soll auch so eine Hommage an Improvisationstheater und Impro-Comedy sein. Und das mochte ich ja früher auch. Ich habe sehr gerne Schillerstraße geschaut und dann gibt es ja auch etliche andere Sachen. Auch das, was hier der eine Comedian, der immer so ganz wild ist, der macht ja auch so viel mit Impro. Das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn dann die Leute so spontan auf irgendwas eingehen müssen. Und deswegen, mir hat es echt gefallen. Und Sean Bean natürlich wieder in seiner typischen Rolle. Ich will mal nicht zu weit voranschreiten und nicht sagen, um was es da so geht. Aber dass ich hier Sean Bean und Orlando Bloom seit Herr der Ringe wiedersehen in diesem Film, war auch ganz lustig. Und genauso wie Ana de Armas und John Wick, die sich ja zuletzt bei Knock Knock, hatten wir auch mal in der Sneak.
Da habe ich mich verliebt in Ana de Armas.
Ach so.
Da kannte die noch nicht so jeder. Da war das noch so ein kleines Standchen. Da habe ich schon gesagt, aus der wird was. Die hat Potenzial.
Auf jeden Fall. Ja, dir hat der Film ja nicht so gefallen. Ja, ich denke mal, das war dir nicht so sehr pointiert, schätze ich mal, weil das eher so ein bisschen Aktio, Reaktio war und eben Impro-Comedy oder so. Hm?
Tatsächlich ja. Ich fand es einfach schlecht, wenn ich ehrlich bin. Weil Nick Mohammed wieder mal in seiner Nathan Shelley-Rolle mehr oder weniger ist. Einfach der. Ich habe ihm so ein bisschen eigentlich gewünscht, dass er so ein bisschen rauskommt aus der Nummer mit immer so dieser bisschen tapsige, zurückhaltende, was weiß ich was. Und keine Chance. Wieder da rein. Orlando Bloom fand ich.
Aber der hat doch schon vollkommen mal in Marciano und eine andere Rolle gespielt.
Ja. Orlando Bloom fand ich drüber einfach. Von dem, klar, das war gewollt, aber das war für mich schon zu
herrlich.
Sehr.
Fand ich herrlich. Also das, und ja, der so diesen Kriegsveteran. So.
Herrlich. Und Bryce Dallas Howard war einfach, ja, auch nicht. Und die Bösewichte waren auch einfach nur hart lächerlich in meinen Augen. Deswegen, es hat so eine ganz, ganz seltsame Mischung für mich ergeben, die mich überhaupt nicht abgeholt hat. Ich fand es weder irgendwie groß lustig, noch fand ich es amüsant, noch fand ich es actionreich. Ich fand es einfach nur so, boah. Ich fand es eher so, wann ist der Film endlich rum? So fand ich es, ganz ehrlich gesagt.
Stimmt. Okay.
Ja, weil ich ihn wirklich nicht so gut fand. Er hat, ja, ist ja schön, wenn er dich abgeholt hat, mich
überhaupt
gar
nicht.
Humor
ist halt immer, wie sein Grad erwischt auch und ob man da connecten
natürlich.
Oder nicht. Also Humor ist ja noch schwieriger als Action.
Ja, vollkommen richtig. Nur, ja, es war teils einfach, fand ich, Banane. Und du genau wusstest, dass Orlando Bloom jetzt wieder völlig drüber zieht. Und es war auch irgendwann klar, dass es Probleme hinten rausgeben wird. Das war für mich so unglaublich vorhersehbar. Ja. Und das macht es dann auch schwer. Also Überraschungseffekt null.
Aber schon, wo die da dann bei dem ersten Gangsterboss sind, der dann doch irgendwie sich anders benimmt, als man eigentlich dachte, fand ich schon gut, die Szene auch gut geschrieben. Ja. Ah ja. Tja. Gut, du nicht so, ihr müsst, liebe HörerInnen da draußen, ihr müsst euch selber da mal ein Urteil bilden. Gibt's ja auf Amazon Prime. Dürft ihr auch fast jeder haben, weil jeder will ja die kostenlose Lieferung haben von Amazon. Da ist ja Prime mit dabei. Guck da mal rein, Deep Cover. Ich schau mal kurz, was hat er in der IMDb? 6,7 von 10. Ich liege hier bei 6,5. Ey, da liege ich sogar noch ein bisschen unter IMDb. Guck mal. Was gibst du?
Ich gebe 4,5 von 10.
Ja, also mal reinschauen auf Amazon Prime und dann auf kinocast.net gehen und einen Kommentar da lassen, in welche Richtung das Pendel bei euch ausgeschlagen hat. Chris, die Accountant 2, den habe ich vor 1, 2, 3 Wochen auch mal vorgestellt. Wie fandst du den?
Deswegen, ja, können wir ganz arg schnell machen. Den fand ich amüsant. Ja, der hat mich wirklich abgeholt. Liegt vielleicht, also, und den muss ich ja wirklich sagen, lag nicht an Ben Affleck, der ging mir eher auch auf den Zeiger mit seiner seltsamen Art. Mich hat John Bernthal abgeholt in seiner Rolle, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade eben mit The Punisher und John Bernthal voll drin war in seinem Thema und ich John Bernthal auch einfach mag. Ich finde, das ist eine absolut coole Socke, der solche Rollen auch extrem gut machen kann. Komme ich gleich beim Punisher auch nochmal dazu. Deswegen, der hat für mich so diesen Film so ein Stück weit, ja, sehr gerettet auch und sehr getragen. Insgesamt ein sehr, sehr solider Actionfilm, dass der halt jetzt schon im Heimkino läuft, auf Amazon Prime zu klicken ist, ist natürlich so, wow. Ich habe auch von einem Kumpel so eine Nachricht bekommen, so, ja, der läuft bei uns hier noch im Kino. Und ist, wie so oft, ist halt ein zweiter Teil nach wie vielen Jahren? 7 Jahren, 8 Jahren?
Hat sich ein bisschen gezogen, glaube ich, die Produktion. Also wenn die das Eisen ein bisschen mehr geschmiedet hätten, als es noch heiß war, dann wäre es
wahrscheinlich besser. Aber ansonsten ist es cool gemacht. Ich fand es jetzt nicht irgendwie schräg. Hat mich mehr abgeholt wie Deep Cover. Deswegen stolze, ich gehe auch trotzdem noch ein bisschen runter, 7,5 von 10.
Man muss ja sagen, das ist ja auch Amazon MGM. Also Amazon hat ja MGM gekauft und deswegen gehört denen ja quasi der Film. Deswegen haben die natürlich jetzt auch, wie Disney Plus, die bringen ja ihre Filme dann auch schnell, wenn sie im Kino durch sind, dann ins Streaming rein. Und deswegen hier natürlich dann auch. Ne? War das ein kurzer Weg?
Ja.
Und wo läuft er noch im Kino? War das jemand aus Deutschland, den du da
gesprochen? Ja, war jemand aus Deutschland.
Okay. Ja, wahrscheinlich dann so ein kleines Dorf, wo dann ewig noch so ein Film durchgenudelt wird. Ich kenne das.
Müssen wir noch sagen, worum es geht? Eher nicht, oder?
Das ist ja quasi so, das hatte ich ja, glaube ich, damals zusammengefasst. Aber du kannst ja noch mal kurz zusammenfassen.
Ja, also geht halt darum, dass
Kinderhandel oder sowas, ne?
Genau, eine Killerin unterwegs ist, die, oder es wird einer J.K. Simmons wird zu Beginn des Films erschossen und der ist eigentlich so der gute Freund von allen und so ein bisschen der Auftraggeber von Junge, einmal Schlauch stehen von Ben Affleck, von Christian Wolf vom Accountant und machen sich dann mehr oder weniger auf die Suche nach der Killerin, landen dann aber in so einem Kinderhandelring und den mit Mexiko und dann kommt halt auch die Background-Story der Killerin so ein bisschen mit raus, was da dahinter steckt und ja, sie lösen das Ganze dann auf.
Ja, auch
kurz gesagt.
Quasi hinter der Kamera Gavin O'Connor, Regie, der ja auch bei The Accountant 1 Regie geführt hat, der ja mit relativ geringem Budget sehr viel eingespielt hat und der hat ja auch andere gute Filme, der hat und auch produziert. Aber auch interessant, der Drehbuchautor Bill Dubuc heißt er, glaube ich, der hat zum Beispiel auch die Story für Ozark geschrieben, was ja auch eine großartige Krimi-Geschichte ist. Ja. Und das merkt man dem Film halt auch an. Also die Accountant 2 ist vielleicht jetzt nicht so der Titel, also der lief der nicht im Kino auch gegen Mission Impossible oder so. Also es ist natürlich dann schwierig, dann dagegen anzukommen, ne, mit so einem Titel. Aber ja, Amazon Prime ist der Streamingdienst eurer Wahl. Guckt da mal rein. Da gibt es auch den ersten Teil. Den gibt es auch, glaube ich, bei Netflix. Und dann könnt ihr die mal gucken. Auch guter Actionfilm mit Story. Reinschauen. Okay, dann sind wir ja schon im Serienbereich, wo du hier 2 Staffeln hast, Mensch.
Serien.
Hau mal raus hier.
Ja, ich habe es endlich geschafft, eine Serie zu schauen, die ich will nicht sagen, lange vor mir hergeschoben habe, sondern eher vor mir her ignoriert habe. Und zwar die Punisher-Serie mit John Bernthal, schon wieder da bei dem Thema sind. Resultierte daraus, dass ich ja hier die Daredevil-Serie weggesuchtet habe, mehr oder weniger. Also zuerst ist Born Again, dann die 3 anderen Staffeln, die habe ich auch schon vorgestellt. Und da habe ich jetzt eben dann diesen, ja, ich will jetzt nicht sagen Spin-off auch noch angeschaut, aber halt mir die Punisher-Serie angeschaut. Und es geht wirklich darum, in Staffel 1 geht es beim Punisher darum, dass eben der Punisher Frank auf Rachefeldzug ist wegen seiner ermordeten Familie. Und in Staffel 2, wie man natürlich, weil man da auch weiß, er lebt immer noch, er lebt auch am Staffelende von Born Again. Daredevil Born Again lebt er immer noch. Und in Staffel 2 geht es darum, dass er ja halt die Scheiße magisch anzieht und gegen neue und alte Feinde antreten darf. Und das halt in seiner gewohnten Art mit, auf seine Art einfach, mit ich baller einfach alles nieder. Ist sehr brutal, aber insgesamt finde ich beide Staffeln sehr, sehr gelungen. John Bernthal ist quasi die Rolle aufs Gesicht geschrieben. Es ist so geil. Ich habe so eine Sympathie dafür, auch für die Figur entwickelt.
Das war doch die Serie, die erst bei Netflix lief und die jetzt rübergewandert ist, oder?
Genau. Ja. Das sind ganz arg viele. Ja. Das sind diese, die gehörte zu den, oder gehört zu den Serien hier wie Luke Cage, wie Iron Fist, Jessica Jones und so, die bei Netflix liefen, die allerdings Disney sich ja jetzt geholt hat und also nach Hause geholt hat, sozusagen, Anführungszeichen, weil die haben ja das gemacht. Ist auch nicht mehr die neueste Serie, aber trotzdem kann man es anschauen. Ist von 2017 war, glaube ich, die erste Staffel. Kann man sich trotzdem bedenkenlos anschauen. Es wirkt überhaupt nicht aus der Zeit gefallen, sondern es passt, wie ich finde, wunderbar rein. Ich mache es auch nur ganz kurz. Es ist absolute Marvel, für mich eine Marvel-Empfehlung, weil es ist ein Stück weit weg von diesem Superhelden-Zeug. Es ist einfach eine andere Comic-Erzählung mal, die sehr gut umgesetzt ist. Ich habe jetzt noch angefangen mit The Defenders, wo eben Daredevil auch dabei ist. Und The Defenders hat mir schon gezeigt, dass ich Jessica Jones auf keinen Fall schauen werde, weil ich den Charakter überhaupt nicht mag. Die geht mir mit ihrer komplett rotzigen und Arschlochart sowas von jetzt schon auf den Keks. Das gleiche gilt für Luke Cage, den ich komplett nicht überzeugend finde. Und Iron Fist finde ich einfach nur hart lächerlich. Also, wenn ich 10-mal in den ersten 2-3 Folgen sagen muss, ich bin der unsterbliche Iron Fist, der bla 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 von bla 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 bla. Ja, okay, du hast deinen Satz gelernt. Ja, aber wusstest du, dass ich der unsterbliche Iron Fist bin? Unfassbar nervig. Der Punisher ist da einfach erfrischend anders, auch weil ich nenne mich nicht selber so, die nennen mich so. Und der halt einfach, ja, drauf scheißt, aber trotzdem immer noch das Herz am rechten Fleck hat und sich das sehr, sehr schön in die Daredevil-Geschichten mit einfließen lässt und dieses Gesamtding einfach in das Gesamtkunstwerk dann auch. Und das mag ich, das gefällt mir, das fällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich freue mich, wenn es vom Punisher vielleicht dann doch noch einen Kurzfilm wohl geben soll. So Gerüchteküche, weil es wird wohl keine dritte Staffel geben, was auch völlig fein ist. Aber ein Kurzfilm wäre schon nicht nochmal schlecht, da nochmal vielleicht was zu sehen. Deswegen habe ich Bock drauf und wer wirklich mal so ein bisschen Action zum Kopf abschalten in kleineren Happen sehen möchte, der ist da sehr gut aufgehoben beim Punisher.
Ja, vielleicht schaue ich ja doch auch mal rein. Aber es gab ja, glaube ich, Filme auch, ne? Punisher und ja, Punisher Warzone oder so ähnlich. Gab es auch Filme schon, aber nicht mit ihm, ne? Oder?
Ich sage ja nicht mit John Bernthal. Es gibt ganz viele. Also ganz ja, einiges schon. Wer hat da, ich glaube, da. Ah ja, hier, guck mal. Thomas Jane und John Travolta.
Ah ja, an den kann ich mich erinnern.
Genau, da. Kevin Nash als der Russe.
Natürlich.
Ja, also, ja.
Also gibt's auf Disney Plus, ne? Vielleicht gucke ich doch mal rein. Ich glaube, in die Punisher. Ich habe bei diesen ganzen Netflix-Serien, als die angefangen haben, irgendwie plötzlich diese ganzen Marvel-Helden da hatte ich irgendwie in 2-3 Sachen mal reingeschaut, fand ich alle nicht so gut. Deswegen habe ich es dann auch ignoriert. Ich glaube, da habe ich nicht reingeschaut gehabt. Und vielleicht gucke ich da mal rein jetzt.
Ja.
Und ich habe auch noch weitere Tipps für euch da draußen im Thema Streaming, was so Neues anläuft und was man mal gucken kann. Werde ich auch manche Sachen davon in die Shownotes packen, verlinken, denn ich habe heute auch mal einen YouTube-Kanal, den ich erwähnen möchte. Denn ich war ja im Kennedy Space Center auch, wir haben einen Raketenstart gesehen und es gibt nicht nur den offiziellen NASA-Channel und diverse andere Channel. Es gibt einen, der nennt sich NASA Space Flight. Also @NASA Spaceflight. Und das ist, ich weiß nicht, da kommt fast jeden Tag ein neues Video. Und da sind teilweise auch Space-Enthusiasten, die dann irgendwelche Videos veröffentlichen, aber alles unter NASA Spaceflight. Ich weiß nicht, ob das direkt mit der NASA zusammenhängt. Die haben auch viele Livestreams. Wenn ihr da Raketenstart sehen möchtet, dann geht fast lieber auf den NASA Spaceflight, denn da wird das alles nochmal ein bisschen kommentiert auch und die haben auch coole Grafiken dabei und ich habe jetzt gerade reingeschaltet, jetzt während wir aufnehmen, ist gerade live vom Kennedy Space Center, da steht gerade eine Rakete auf der Plattform, der Countdown ist bei 4 Stunden 20, das ist die Uhrzeit, Moment, 4 Stunden 20, 19, es läuft vorwärts, also ist noch kein Countdown gestartet. ja, also da hat man auch sehr schöne Grafiken dazu und Splitscreen mit allen möglichen Ansichten. Bei dem reinen NASA-Kanal hat man meistens nur so 1, 2, 3 Ansichten. Ja, kleine Empfehlung von mir. Dann, was gibt's Neues? Ach so, im Streaming habe ich noch einen Filmtipp für euch. Bei Amazon Prime gibt's einen Film, der heißt Revenge. Den gibt's jetzt seit heute, glaube ich. Ja, seit heute steht hier. Und zwar ist der von Coralie Fagé, die ja den Film, ach, wie hieß er denn? Der Oscar-Gewinner. Nee, nicht Oscar-Gewinner dieses Jahr. Du weißt, was ich meine. Den wir auch in der Sneak hatten. Emilia Perez. Ja, Emilia Perez gemacht hat. Und den, also Revenge, den, oder Revanche heißt der wahrscheinlich, weil es auch französischer Film ist, fand ich richtig gut. Geht es um eine Frau. Ich will mal nicht zu viel verraten, weil da sehr viele Überraschungen drin sind. Geht auf jeden Fall nicht so lang wie Emilia Perez. Und ist auch eine schöne, straighte Rachegeschichte um eine Frau, die ja mehr oder weniger schwer verletzt wird von ein paar Männern und die dann denken, sie ist tot und dann aber wiederkommt. Und ist auch FSK 18 sehr blutig. Geht 1 Stunde 48, also nicht so lang wie Emilia Perez. Und es wird auch nicht gesungen, im Gegensatz zu Emilia Perez. Also schaut euch mal den Film an, der ist wirklich auch sehr sehenswert. Revanche. Auf Amazon Prime. Serien Neustarts. Es starten ein paar neue Staffeln von Serien, die eventuell interessant sein könnten. Und Squid Game zum Beispiel auf Netflix, Staffel 3 am 27. Juni.
Oh ja.
Startet. The Bear, Staffel 4 am 26. Juni, Tag vorher. Und Neustarts habe ich mal 2 rausgepickt, die ganz interessant sind. Diesen Freitag, das ist. Welcher Tag? Jetzt bin ich hier gerade verrutscht. 27. Juni auch. Startet auf Apple TV Plus eine Serie, die heißt Smoke. Und da steht hier, als sich ein Brandermittler widerwillig mit einem Polizisten zusammentut, um 2 Brandstifter zu stoppen, entfacht ein verdrehtes Spiel aus Geheimnissen und Verdächtigungen. Hauptrolle Taron Egerton. John Leguizamo ist mit dabei. Joni Smollett-Bell, die kenne ich jetzt noch nicht. Aber allein der Trailer und die Vorschau und so, das sieht schon sehr cool aus und könnte was sein. Und hat man, glaube ich, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal schon erwähnt, Ironheart startet am 25. Juni auf Disney Plus, also auch diese Woche. Die neue Marvel-Serie knüpft an die Ereignisse von Black Panther, Wakanda Forever an und stellt Technologie und Magie einander gegenüber. Und geht es darum, dass eine in ihre Heimatstadt Chicago zurückkehrt und will dort eben mit moderner Technik alles Mögliche ja, in Bewegung bringen. Ja, mal schauen. Wir sind vorsichtig enthusiastisch, was das angeht, denn ja, die letzten Marvel-Serien waren nicht so gut, aber mal schauen, vielleicht wird es ja was. Okay, jetzt brauche ich mal hier einen leeren Trainer. Wir sind ja jetzt eh schon sehr lang geworden, aber ein was müssen wir auf jeden Fall noch dran nehmen.
That's what she said.
Den, ja genau, den Kommentar vom Sinnebasti vom, ja, zur letzten Folge. Er schreibt, hallo Erik, hallo Chris, ich wollte mal mit einer Idee an euch beide herantreten. Viele Podcasts machen ja Genre-Top- und Flop-Listen zum Jahresende. Ja, wir übrigens auch, kleiner Tipp, ja, hatten wir auch, haben wir sogar auf Instagram gepostet, unsere Tops und Flops. Aber er kennt noch keinen, der eine Halbjahresbilanz vorstellt. Wäre das nicht was für euch? Ah, hat man, glaube ich, vor Jahren auch schon mal gemacht. Ist halt so, man muss sich da halt schon ein bisschen vorbereiten, Gedanken machen und so. Und bei uns ist ja so, wir schauen ja sehr viele Filme und da sind halt viele gute Filme dabei und dadurch, dass man das nie gehen, auch viele Scheißfilme und wir gucken ja auch viel im Streaming, da sind auch viele Scheißfilme dabei. Man muss dann, bis man die dann geshortlistet hat, da ist schon einiges an Arbeit steckt da drin und dann die ganze Vorstellung von Top und Flop, ja. Man kann es natürlich kurz machen, einfach nur die Filme vorlesen oder so, aber ja, ich weiß noch nicht so recht. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, Chris.
Ja, ich finde es eine nette Idee, könnte man mal überlegen, ob man es tatsächlich vielleicht jetzt zum Halbjahr mal einfließen lässt noch, aber
ja.
Ja, wäre ja also quasi ich wüsste ja, ich habe ja heute schon
Ballerina in die Richtung, ist ja bei dir dabei. Ja, genau. Er schreibt dann auch, falls ihr das bei euch einbauen wollt, könnte ich auch meinen Beitrag dazu leisten und mindestens eine Top 5 und Flop 5 Liste für die ersten 6 Kinomonate aus 2025 liefern. Ihr solltet dann nur ankündigen, für welche Kinocast-Folge das geplant ist. Gegebenenfalls kann ich meine Auswahl dann per E-Mail zusenden. Ich würde mal sagen, dann, also wenn, dann müsste es ja jetzt in der nächsten Ausgabe sein, ne? Die ist ja am
29.
Halt, am übernächsten.
Wird, ja, am 6.
Die übernächste. Die nächste, genau. Die nächste ist am 29. die Aufnahme. Genau, die übernächste wäre dann am 6. Da haben wir dann ja wirklich den kompletten Monat drin. Also wäre dann am 6. Am 6. Juli müsstest du uns das dann, bis zum 6. Juli müsstest du es uns zuschicken.
Bis zum 5., damit wir es am 6. in die Sendung
aufnehmen können. Stimmt, ja. Auf jeden Fall. Also vorher auf jeden Fall. Vor dem 6. Juli morgens müssen wir es haben. Kannst auch in der Nacht noch was schicken. Schickt einfach mal ihr da draußen, wenn ihr das hört, dann könnt ihr gerne auch eure Top 5, Flop 5 Listen schicken. Dann lesen wir die mit eurem Namen auch gern vor und werden das natürlich auch mit einsortieren, wenn ihr einen Film scheiße fandet, den wir gut fanden und so. Das müsst ihr auch mit damit leben. Und ansonsten, ja, ist halt auch immer wieder alles mit Arbeit verbunden hier, die ganze Vorbereitung. Wir haben ja auch noch andere Projekte, zum Beispiel rund um den Brustring. Da wird jetzt ein Jubiläum gefeiert, das bereiten wir gerade mit vor. Da wird es einen Livestream geben und so weiter. Das sind halt sehr viele Sachen, die auch so zusammenfallen mit der Ferienzeit, mit sonst was allem. Ja. Wir machen das ja alles nebenbei, das ist ja nicht unser Hauptberuf hier. Ja, sei auch gesagt. Ja, zu meinem Florida-Update komme ich heute mal nicht, weil das wird, glaube ich, ein paar Minuten dauern. Switch 2 habe ich jetzt auch, kann ich mal sagen. Ja, habe ich angeschlossen, funktioniert, sieht geil aus in Ultra HD jetzt mittlerweile. Und nachdem der Mediamarkt die endlich mal geliefert hat, ja. Ich habe Mario Kart als einziges Spiel bis jetzt. Habt ihr das schon da draußen? Könnt ihr mir andere Spiele noch empfehlen? Also die jetzt keine Remakes sind von bereits bekannten oder irgendwelche aufgebohrten Switch 1 Titel, die es jetzt zuhauf gibt. Ja, dann lasst es mich wissen, was da empfehlenswert ist, weil ich will mir da, denke ich mal, noch ein paar besorgen. Ja, jetzt habe ich mir erstmal einen Pro-Controller bestellt bei NetGames, was es nirgendwo gab. Gab es nirgendwo.
Der alte Mann, hä?
Wie?
Alter Mann. Brauchst du einen Pro-Controller, kannst du die Sachen so nicht mehr halten.
Nee, diese kleinen Dinger, da, also das mag ich ja nicht, diese kleinen. Außerdem hatten ja die alten Switch, die hatten ja immer diesen Joystick-Drift dann irgendwann, wenn man die kleinen Dinger zu sehr beansprucht hat. Deswegen habe ich mir lieber einen Pro-Controller. Schade, dass man den alten nicht mehr verwenden kann. Hätte man natürlich machen können, ne? Aber ja, nein. Na gut.
Ja, die Technik hat sich komplett geändert.
Ja, eben, genau. Der ist bestimmt völlig anders jetzt. Der hat bestimmt auch so ein Gyroskop drin, das da alles und alles Mögliche. Naja, also, Switch 2, lasst mich wissen, was ich mir holen sollte, könnte. Ja. Und dann, denke ich mal, hören wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, was in das Sneak kommt. Jetzt bin ich ja wieder da, jetzt kommen wieder die guten Filme. Dann.
Ja, genau.
Bis dann, tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.